Sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte Ihnen, wie bereits erwähnt, heute die neurophysiologischen Unterschiede zwischen akuten und chronischen Schmerzen darstellen. Schon im 17. Jahrhundert hat René Descartes zum ersten Mal erkannt, dass Schmerz ein physiologisches Phänomen ist und nicht, wie damals lange angenommen, eine Strafe Gottes. Und Schmerz ist nicht nur keine Strafe Gottes, es ist vielmehr ein Segen, da es unseren Körper vor potenziellen Schädigungen warnt. Beim Akutschmerz kommt es in der Peripherie zur Aktivierung von schmerzsensitiven Fasern, sogenannten A-Delta- und C-Fasern. Über Hitze, noxische Kälte, Chemikalien oder mechanische Reize. Die Schmerzinformation wird dann über diese A-Delta- und C-Fasern weiter ins Hinterhorn des Rückenmarks geleitet. Und zwar spezifischerweise, also hier ist ein Viertel des Rückenmarks dargestellt, das Hinterhorn, das rechte Hinterhorn, in Lamina 1 und 2. In Lamina 1 und 2 ist die erste Verstaltungsstelle der Schmerzbahn und hier kann die Schmerzinformation auch zum ersten Mal moduliert werden. Die Schmerzinformation wird dann weiter in supraspinale Areale geleitet und erst im Gehirn wird Schmerz dann tatsächlich als Schmerz wahrgenommen. Parallel zu den Schmerzfasern laufen die Berührungsfasern, die sogenannten Abbetterfasern. Abbetterfasern enden aber nicht wie Schmerzfasern in Lamina 1 und 2, sondern von Lamina 3 bis 5. Also Berührung und Schmerz sind sowohl durch die Fasern streng voneinander getrennt und auch räumlich voneinander getrennt. Auch hier ist die erste Verschaltungsstelle und die Berührungsinformation wird wiederum weitergeleitet. In den folgenden Folien möchte ich Ihnen die Schmerzbahnen vereinfacht darstellen, und zwar anhand dieser Abbildung, wobei die Schmerzbahnen jeweils Schmerzfasern in Rot dargestellt sind, die Berührungsfasern in Orange. Im Rückenmark, das hier ein Rechteck darstellt, gibt es natürlich eine Reihe von Interneuronen, exzitatorischen sowie inhibitorischen. Die inhibitorischen Interneurone sind hier in grün dargestellt und Gliazellen, von denen es eine Menge im peripheren sowie im zentralen Nervensystem gibt, sind blau dargestellt. Wie schon erwähnt, ist der Akutschmerz relativ gut behandelbar heutzutage. Der Gegensatz dazu sind die chronischen Schmerzen. Chronische Schmerzen stellen nach wie vor für die Schmerztherapie eine wahre Herausforderung dar. Und das liegt vor allem auch daran, dass die Mechanismen, die dem chronischen Schmerz zugrunde liegen, so mannigfaltig sind. Und was ist eigentlich chronischer Schmerz? Chronischer Schmerz ist ein lang anhaltender Schmerz, der sich eigentlich von der primären Ursache, also der Gewebsverletzung, selbstständig gemacht hat und auch ohne diese Gewebsverletzung weiter anhält. Also das sind Schmerzen, die von 3 bis 6 Monaten dauern und natürlich dann auch länger. Und Beispiele für chronische Schmerzen sind ein Entzündungsschmerz sowie die chronische Arthritis, Tumorschmerzen, aber auch neuropathische Schmerzen, wie sie nach einer peripheren Nervenläsion stattfinden. Was ist nun der genaue Unterschied zwischen akuten und chronischen Schmerzen? Das kann hier leicht erklärt werden. Beim akuten Schmerz oder physiologischen Schmerz kommt es erst ab einer gewissen Stimulationsstärke zu einer Antwort, zu einer Schmerzantwort. Diese steigt natürlich, je stärker die Stimulation ist. Also je fester man sich irgendwo anhaut, desto stärker wird auch der Schmerz wahrgenommen. Die ganze Kurve verschiebt sich nach links bei chronischen Schmerzen. Bei chronischen Schmerzen kommt es auch bei Stimuli, die normalerweise nicht schmerzhaft sind, zu einer schmerzhaften Antwort. Und das wird als Allodynie bezeichnet. Und Stimuli, die schon zuvor schmerzhaft sind, sind nun noch schmerzhafter und das ist die sogenannte Hyperalgesie. Und als letztes Charakteristikum der chronischen Schmerzen kann auch noch der Spontanschmerz genannt werden. Was sind nun aber die Ursachen für chronische Schmerzen? Ich möchte hier auf periphere und zentrale Mechanismen eingehen. Periphere Mechanismen stellen zum Beispiel die periphere Sensibilisierung und die ektopische Aktivität dar. Zentrale Mechanismen, die ich erklären möchte, sind die Disinhibition, Sprouting, die Langzeitpotenzierung zentraler Synapsen und die Aktivierung von Gliazellen. Nun möchte ich mit den peripheren Mechanismen beginnen. Zuerst die periphere Sensibilisierung. Die periphere Sensibilisierung ist eine Sensibilisierung von schmerzsensitiven Fasern über die sogenannte inflammatorische Suppe. Die inflammatorische Suppe wird nach Gewebsverletzungen von immunkompetenten Zellen ausgeschüttet. Und in der inflammatorischen Suppe sind Substanzen wie ATP, Bradykinin, Histamin, auch TNF-Alpha. Und diese führen zur Sensibilisierung dieser schmerzspezifischen Fasern. Kommt es zur also unter normalen Umständen führt ein Schmerzreiz, ein kleiner Schmerzreiz, zu keinem Sensorpotenzial und dadurch auch zu keinem Aktionspotenzial, das dann nicht weitergeleitet werden kann. Mit zunehmender Höhe oder Intensität des Schmerzreizes kommt es dann auch zu einer Entstehung eines Sensorpotenzials in der Peripherie und weiter zur Entstehung des Sektionspotenzials, das weitergeleitet werden kann. Unter sensibilisierten Bedingungen, also wenn diese inflammatorische Suppe zu wirken beginnt, kommt es auch schon bei kleineren schmerzhaften Reizen zu einem Sensorpotenzial, aber vielleicht noch nicht zu einem Aktionspotenzial, aber dennoch weit früher zur Entstehung von Aktionspotenzialen als im normalen Zustand. Das heißt, die Schwelle der Schmerzfasern geht runter, also wird reduziert, und die Antwort auf nozizeptive Stimuli wird erhöht. Der andere Mechanismus, den ich erklären möchte, ist die ektopische Aktivität nach Nervenverletzungen. Wird eine Nervenfaser in der Peripherie verletzt, so wie hier dargestellt, so können die Nervenfasern, die Verletzten, spontan aktiv werden. Sie fangen einfach spontan Aktionspotenziale zu feuern an. Und das wäre auch ein möglicher Mechanismus des spontanen Schmerzes. Dies waren die beiden peripheren Mechanismen, nun zu den zentralen Mechanismen. Zuerst die Disinhibition auf zentraler Ebene. Da muss man vorwegnehmen, dass die tonische, also die Schmerzübertragung unter tonischer inhibitorischer Kontrolle steht auf Ebene des Rückenmarks. Das heißt, jede nozizeptive Information, die weitergeleitet wird, wird auch tonisch gehemmt unter physiologischen Bedingungen. Diese Hemmung, also hier sind die hemmenden Neurone in grün dargestellt, das sind GABA, vor allem GABA-Erge-Neurone, werden teilweise von deszendierenden Bahnen aktiviert, aber auch von Abbetterfasern, also von diesen Berührungsfasern. Berührungsfasern, wenn man sich berührt, dann aktiviert man gleichzeitig diese hemmenden Neurone, sodass Berührung auch nicht zu Schmerz wird. Dies ändert sich drastisch beim chronischen Schmerzpatienten. Beim chronischen Schmerzpatienten fällt diese Hemmung weg. Also die inhibitorischen Interneurone verlieren an Aktivität. Und dadurch kann man sich auch vorstellen, dass Berührung plötzlich zu Schmerz wird, weil Berührungsfasern einen direkten, dass Berührung zu Schmerz wird und Schmerz auch verstärkt wahrgenommen wird, weil diese tonische Hemmung wegfällt. Ein anderer Mechanismus ist das Sprouting, das Aussprossen von Abbetterfasern. Also Abbetterfasern, diese Berührungsfasern, sind ja sowohl durch die Fasern vom Schmerz getrennt, als auch durch die Lokalisation ihrer Endigungen. Also normalerweise Schmerz eben Lamina 1, 2, Berührung Lamina 3 bis 5. Nun kann es aber nach peripheren Nervenverletzungen zum Beispiel zum Aussprossen von Abbetterfasern kommen und diese Abbetterfasern bilden direkte Synapsen an Projektionsneuronen. Das heißt, wenn ich mich nun berühre, so führt diese Berührung automatisch zur Aktivierung von den Schmerzbahnen, wodurch Berührung zu Schmerz wird. Ein weiterer Mechanismus, der in unserem Labor vor allem sehr gut untersucht ist oder wird, sehr stark untersucht wird, ist die synaptische Langzeitpotenzierung an zentralen Synapsen. Die synaptische Langzeitpotenzierung an zentralen Synapsen findet genau an der ersten Synapse der Schmerzbahn auf Ebene des Rückenmarks statt. Es bedeutet, dass die synaptische Stärke zunimmt. Und das kann entweder durch präsynaptische Mechanismen passieren, dass bei gleicher Stimulation mehr Neurotransmitter ausgeschüttet wird von der Präsynapse, oder postsynaptisch, indem verstärkt Kanäle eingebaut werden, um es sehr einfach auszudrücken. Und das kann auch nachgestellt werden, nämlich dass über einen konditionierenden Reiz, also das sind die Aufnahmen einer Ratte, einer anästhesierten Ratte, Ableitungen vom Rückenmark, über einen konditionierenden Stimulus diese synaptische Aktivität stark zunimmt. Nun stellt sich die Frage, kann man vielleicht die chronischen Schmerzen beeinflussen, ohne die Akutschmerzen zu beeinflussen? Und da gibt es sehr interessante Arbeiten von einer Arbeitsgruppe in Amerika. Und diese Arbeitsgruppe hat herausgefunden, dass es eine spezifische Untereinheit von Neuronen in Lamina 1, also genau in der schmerzspezifischen Lamina des Rückenmarks gibt. Also das ist hier, die sind hier gefärbt, die den Rezeptor für Substanz B tragen, den NK1-Rezeptor. Werden diese Neurone ausgeschaltet, das haben sie mit einer toxischen Substanz geschafft, die intrathekal appliziert wurde, so sind diese Neuronen nicht mehr vorhanden. Und nun ist zwar der akute Schmerz zwar vollkommen ident zu den von normalen Tieren, während der chronische Schmerz hier mit CFA hervorgerufen, war abgeschwächt. Also es gibt wirklich eine Untergruppe von Neuronen im Rückenmark, die für den chronischen Schmerz verantwortlich sind. Und interessanterweise sind es genau diese Neurone, also diese Neurone, die den NK1-Rezeptor tragen, die auch im Rattenmodell eine synaptische Langzeitpotenzierung machen. Während andere Neurone, also Interneurone im Rückenmark, nicht dazu befähigt sind. Also es sind auch genau die Neurone, die eine Langzeitpotenzierung machen. Als letzten Mechanismus, den ich noch vorstellen möchte, ist von chronischen Schmerzen, ist die Aktivierung von Gliazellen. Gliazellen sind ja in sehr starker Anzahl im Rückenmark und auch im Zentralnervensystem und im peripheren Nervensystem vorhanden. Und lange wurde angenommen, dass Gliazellen eine reine Stützfunktion für das Nervensystem darstellen, aber dass Gliazellen ansonsten völlig, also eigentlich funktionslos wären und dass sie nicht wesentlich zur synaptischen Übertragung beitragen können oder diese verändern können. Das stimmt teilweise unter physiologischen Bedingungen. Also Gliazellen führen eine Stützfunktion aus, sie sind auch für die Kaliumhomöostase und Ähnliches verantwortlich, aber sie tragen nicht aktiv zur synaptischen Übertragung bei. Das Ganze ändert sich drastisch bei chronischen Schmerzen. Bei chronischen Schmerzen werden Gliazellen plötzlich aktiviert. Und im Besonderen ist das gezeigt worden bei Mikrogliazellen und Astrozyten. Und wie passiert das? Über primäre Afferenzen, also über die A-Delta- und C-Fasern, werden Substanzen ausgeschüttet. Diese Substanzen aktivieren, hier am Beispiel einer Mikrogliazelle gezeigt, aktivieren eine Mikrogliazelle oder einen Astrozyten. Diese aktivierte Gliazelle beginnt dann von selbst Substanzen auszuschütten, die dann wiederum auf Neurone rückwirken können und die Aktivität von Neuronen steigern können oder auch zum Beispiel von inhibitorischen, das wurde auch gezeigt, hemmen können. Und das führt wiederum zur verstärkten Schmerzwahrnehmung. Also Gliazellen ist im Moment eigentlich ein sehr interessantes Forschungsgebiet, einfach dadurch, dass es ein sehr neues Forschungsgebiet auch darstellt. Zusammenfassend kann ich nochmal die Mechanismen, die ich bereits erklärt habe, auflisten. Die peripheren Mechanismen, zu denen die periphere Sensibilisierung sowie die ektopische Aktivität zählten, und die zentralen Mechanismen, die Disinhibition, das Aussprossen von Abetafasern, die Langzeitpotenzierung zentraler Synapsen und die Aktivierung von Gliazellen. Danke.